Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Nach dem 3:1 gegen Dynamo Dresden befindet sich der VfB sportlich wieder in der Spur und drumrum Präsidentschaftskandidaten, mögliche Personalien, die es sonst auf anderen Ebenen gibt, U-Mannschaften, das Derby steht an. Es gibt vieles, vieles zu besprechen und ich freue mich, dass Philipp Meisel heute bei mir da ist.
Grüß dich, Christian, servus.
Hi, und wir haben einen Gast bei uns, nämlich Manu Thiele. Hi, Manu.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ah, da freut sich aber jemand. Ja. Mal sehen, ob dir das Lachen noch vergeht. Nein, Spaß beiseite.
What's up, wir reden eine Weile.
Wir freuen uns, dass wir mit dir ein bisschen quatschen können. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz mal selbst vor, damit wir so einen kleinen Abriss haben für unsere Hörer und gehen aber nachher noch im Detail so ein bisschen.
Okay, also eigentlich bin ich aus den klassischen Medien. Also ich habe lange Zeit Radionachrichten mit dem Schwerpunkt Sport gemacht. Da mit dem Schwerpunkt FC Bayern und auch der Sport im Süden. So mittlerweile bin ich komplett woanders, nämlich auf YouTube unterwegs. Mache da Videos über Fußball, so Analysen, sprich manchmal über die zweite Liga, hauptsächlich über die Bundesliga, aber auch mal, wenn es sein muss, über den Amateurfußball.
Und wir haben schon im Vorgespräch so ein bisschen gemerkt, also über taktische Finessen können wir uns unterhalten und auch so ein bisschen über den Amateurfußball, so als Fußballromantiker so ein bisschen, gell?
Ja, also natürlich, wir können uns ein bisschen über Taktik unterhalten, aber da gibt's, glaube ich, andere Podcaster, die das um einiges besser können. Grüße gehen raus an Dupi Escher zum Beispiel oder auch an Max Jakob Ost. Ich glaube, das sind die Experten, aber wenn wir über Amateurfußball reden können, dann doch sehr gerne.
Wir waren vor kurzem wahrscheinlich sogar zeitgleich beim gleichen Spiel, aber dazu erzähle ich dir nachher nochmal was.
Oh je.
Ja. So, lass uns mal kurz mit Dresden einsteigen, wa?
Ja, habe ich nichts dagegen, zumal es ja mal wieder ein erfolgreicher Sonntagmittag gewesen ist, am Ende 3:1. Ich würde sagen, wie es fast schon mittlerweile gute alte Tradition geworden ist, hören wir uns mal an, was einer unserer Hörer zu sagen hat zu der Begegnung, oder?
Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Hallo, Grüße an die Runde, Daniele hier. Ich würde sagen, der VfB ist eine Fahrschülerin, die im CLS AMG sitzt und den zweiten Gang nicht findet. Bespickt mit Top-Talenten, wird auch von jedem Kommentator gerne aufgegriffen, was denn da eigentlich für eine Top-Mannschaft auf dem Platz steht. Und dann muss man sich aber angucken, wie der Ball vertändelt wird, wie man nicht nur ein- oder zweimal den Keeper direkt auf die Brust schießt, sondern 4-5-mal, wie man einfachste Situation, die wirklich eigentlich einem geschenkt werden, herschenkt und verdattelt und Gegner immer wieder stark macht. So langsam, ich bin ein großer Freund von dem System von Tim Walter und auch von seiner Person und finde auch, dass er nicht schuld ist, sondern die Spieler auf dem Platz fahren einfach nicht auf 100%. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich bin trotzdem zufrieden mit dem 3:1, weil man muss es einfach sein. Aber ich finde oder ich würde mir wünschen, dass der VfB so langsam mal anfängt, seine viel zitierte PS auf den Platz zu bringen.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Auch wenn ich an der Stelle vielleicht einfach mal sagen muss, dass es nicht nur schlechte Fahrschülerinnen, sondern auch schlechte Fahrschüler gibt. Aber
schön nochmal die Kurve bekommen. Sehr gut.
Ich zum Beispiel.
Ja, ich bin auch durchgefallen beim ersten Mal übrigens.
Ja, theoretisch bin ich durchgefallen.
Ich bin praktisch durchgenagelt. Ich war noch nicht mal auf der wirklichen Straße, war ich schon raus.
Ja. Was machen wir mit dem Spiel? Am Ende 3:1, Punkte sind wieder da, Erfolgserlebnis ist da. Es gab wieder mal so Ups and Downs, oder Philipp, du warst im Stadion.
Ja, das ist ja schon quasi typisch für die Auftritte des VfB Stuttgart. Mal sind sie gleich zu Beginn des Spiels, mal sind sie Anfang der zweiten Halbzeit oder mal ganz mittendrin hinten raus. Ich glaube, unterm Strich muss man bei diesem Spiel jetzt wirklich dahingehend zufrieden sein, dass man nach drei teilweise richtig bösen Brettern, die man bekommen hat, ergebnistechnisch wieder in die Spur gefunden hat und noch dazu über, sag ich mal, mindestens eine Halbzeit lang, hinten raus war es auch nochmal nicht schlecht, meiner Ansicht nach, richtig guten Fußball gezeigt hat. Ich verstehe die Ungeduld der Fans, die ständig natürlich fordern, wann kommt der nächste Schritt, wann passiert das auch. Wir haben natürlich uns da schon oft drüber unterhalten. Es ist so, dass diese PS noch nicht wirklich ganz auf der Straße sind, aber man merkt, finde ich, weiterhin eine Entwicklung und deswegen sollte man sich in Geduld üben. Shoutout an dieser Stelle auch an sehr viele pfeifende Menschen auf Tribünen in Stuttgarter Stadien, die beim ersten Rückpass über einen Torhüter, weil man ein Spiel verlagern will, plötzlich das Pfeifen anfangen.
Ja, aber darüber können wir ja gleich mal reden. Aber was ich gesehen habe, und vielleicht ist es für euch gar nicht so neu, sowas Spezielles, aber insbesondere die Position als Linksverteidiger wurde doch jetzt mal wirklich gut ausgefüllt. Und da fand ich schon, dass es einen Schritt nach vorne gab, denn das war ja so die Dauerbaustelle in dieser Saison.
Das gab's definitiv, genau. Also Castro, Gonzo macht einen Riesenjob da, muss man ganz ehrlich sagen, wird auch vom Trainer hochgelobt und es wird auch so schnell kein anderer mehr auf dieser Position spielen, ob er das möchte oder nicht, weil er sich ja ständig als Mittelfeldspieler sieht. Ich habe Tim Walter vor 2 Wochen in der Pressekonferenz scherzhaft gefragt, sag mal, was hast du denn zu ihm gesagt, weil er das plötzlich so macht und auch noch so gut. Da haben sich schon ganz andere die Zähne ausgebissen, unter anderem ein Herr Joachim Löw, der ihn als Außenverteidiger sah, und Castro hat ihm dann beschieden, nö, mache ich nicht, weswegen er nur 5 Nationalspiele hat. Ne?
Mit Gonzalo Castro geht's mir übrigens wie, wenn du irgendwie so ein Mädel toll findest und mit dem irgendwie regelmäßig ins Kino auf ein Date und du findest es immer super toll, toller Abend, denkst du, wow, was für ein Film, was für eine Frau, und aber sie hat irgendwie nicht so wirklich Bock drauf, so wirkt, wenn Gonzalo Castro nach den Spielen so redet. Aber ich muss sagen, ich bin großer Fan von ihm auf der Position, da ist wirklich meine Konstante einfach wieder da.
Ja, zumindest in der zweiten Bundesliga hat er jetzt nicht so wirklich Bock drauf, habe ich das Gefühl. Er sieht sich halt immer noch als den großen Fußballer, der bei Bayer Leverkusen international gespielt hat, beim BVB sowieso, und dann kommt er zum VfB, da ist die Krise, er kann jetzt auch nicht irgendwie so rumreißen, sondern es geht halt immer weiter nach unten und dann steht er plötzlich in der zweiten Liga auf dem Platz und dann ist halt der Gegner nicht mehr Franck Ribéry, sondern ich weiß nicht, irgendjemand von Aue.
Dem kann ich nicht zustimmen, Manu. Das ist tatsächlich komplett das Gegenteil. Also wenn du mit den Routiniers, gerade mit Gonzo, mit Mario, aber auch mit Daniel Didavi, wenn du mit denen dich unterhältst, und das ist meines Erachtens wirklich glaubhaft, die sind voll angekommen da. Die identifizieren sich damit, mit der Aufgabe. Die haben nicht das Problem der Liga-Zugehörigkeit und ich spiele jetzt bloß noch zweite Liga. Und also das ist wirklich, ich glaube ihnen das. Ja. Also ich habe mit beiden oder mit allen drei länger Gespräche geführt, auch im Trainingslager, zuletzt Interviews gehabt. Und das ist meines Erachtens wirklich glaubwürdig, was die sagen. Das ist nicht das Thema. Ich glaube eher, dass das Thema bei ihm wirklich ist, dass er eben sich selbst als Mittelfeldspieler sieht und einfach diese Position sehr, sehr ungern bekleidet, auch wenn er sie, wie wir jetzt ja alle sehen, sehr gut ausfüllen kann.
Aber woran liegt es denn, dass er dann im zentralen Mittelfeld eigentlich nie seine Leistungen abgerufen hat, die er zumindest bei den großen Vereinen
geschafft
hat?
Berechtigte Frage, ja. Kann ich dir nicht erklären. Da hat er auch keine Erklärung dafür. Auch das haben wir ihn gefragt, ja.
Aber genau deshalb kommt eben dieser Eindruck zustande, dass man sagt, okay, der hat eigentlich die Anlagen für so einen großartigen Fußballer, so ein toller Spieler zu sein.
Überragender Kicker.
Ja, und dann liefert er so eine, sorry für die Wortwahl, Scheiße zum größten Teil da im zentralen Mittelfeld ab.
Ja. Kraftausdrücke sind bei uns jetzt nicht unbedingt
vollkommen legitim.
Das ist völlig okay. Aber ich glaube, und da sind wir uns aber einig, solange jetzt Borna Sosa auch noch nicht sicher ist, wie es mit seiner Rückkehr aussieht, bei Emiliano Insua hat Tim Walter bei einer Pressekonferenz neulich auch mehr als deutlich irgendwie zur Sprache gebracht, so nach dem Motto, er hatte jetzt nicht zwingend ein Problem mit Bakariata gegen den HSV, sondern er hatte ein Problem mit dem Spiel an sich. Das war schon ein deutlicher Seitenhieb und ich
der
glaube,
ist
dass sich da erstmal nichts ändert.
Für dieses Jahr ist der raus, also Borna ist jetzt die Position 2 sozusagen, und wenn er noch bisher diese Woche nur erste Gehversuche auf dem Platz unternehmen konnte, mal wieder einen Ball am Fuß gespürt hat und offensichtlich keine Schwindelgefühle davongetragen hat, aber da geht man sehr, sehr vorsichtig mit ihm um. Das wird mindestens bis nach der Länderspielpause dauern, bis man da die Belastung mal auf 80% fährt. Insofern wird Gonzo erstmal diese Rolle machen und ja, Emiliano guckt in die viel zitierte Röhre.
Manu, vielleicht ganz kurz an der Stelle nochmal die Frage, weil Philipp es ja vorher angesprochen hatte mit Pfiffen und Unmutsbekundungen und so. Du als jemand, der sonst auch viel mit dem FC Bayern zu tun hat, ist das so, nimmst du das von deiner Perspektive aus auch so wahr, dass man in Stuttgart überkritisch ist, oder ist das vergleichbar mit den Bayern, oder ist es, ich will jetzt nicht die Frage stellen, ist der VfB der FC Bayern der zweiten Liga, aber wie siehst du das so ein bisschen stimmungstechnisch?
Also ich habe es beim FC Bayern ehrlich gesagt noch nicht erlebt, dass nach 30 Minuten gepfiffen wird bei einem Stand von 0-0. Das hat mich schon etwas irritiert, als ich das beim VfB gehört habe. Insbesondere, weil man sich halt überlegen muss, okay, was für eine Art Fußball sieht man jetzt die letzten Jahre beim VfB? Wenn ich mir Korkut überlege, was ja wirklich nur Umschaltspiel und Zerstörerfußball war, ist es doch jetzt mal eine eigentlich von Grund auf solide Darstellung, was man da auf dem Platz sieht. So, natürlich ist nicht alles perfekt und ich finde persönlich, dass einfach die zweite Bundesliga der perfekte Ort ist, um dieses neue Spielsystem, was Tim Walter da gerade versucht zu installieren, auszuprobieren. Die Gegner sind nicht ganz so stark wie in der Bundesliga, da kann was heranwachsen und deshalb sollte man natürlich auch ein bisschen ja mehr in die Richtung gehen und sagen, okay, wir unterstützen jetzt das Team und torpedieren es nicht mit Pfiffen.
Ja, genau das habe ich vorher quasi auch angemerkt. Also das ist nicht nur der Spielstil, der neu implementiert wird, das ist eine komplette DNA. Die wollen diesen Verein umkrempeln. Misslintat, Walter, Hitzelsberger wollen diesen Verein von Grund auf umkrempeln, ihm eine neue DNA verpassen und das tun sie mit einem rund erneuerten Kader mit um die 20 neuen Spielern. Da kannst du meines Erachtens im November schon mal ein bisschen mehr Geduld noch als Zuschauer aufbringen, als bei einem völlig logischen Rückpass. Das war jetzt am Wochenende die Situation beim Spiel gegen Dresden. Gonzo Castro hat den Ball auf der linken Seite. Alle seine Passoptionen in Nähe werden gut zugestellt. Dresden guten Job gemacht. Also was macht er? Er bricht ab, spielt über Kobel hinten rum, um einfach zu verlagern. Und die Leute pfeifen. Da muss ich mir die Frage stellen, verstehst du eigentlich überhaupt, du Mensch, der da sitzt, das, was vor dir passiert, kapierst du Fußball? Weil das ist einfach die einzige Option gewesen, die er hätte oder die er wählen konnte, ohne die Gefahr zu laufen, einen Ballverlust in, sag ich mal, kritischer Spielhälfte zu bekommen oder in dem letzten Drittel eigentlich sogar zu bekommen. Insofern kann ich mir da einfach nur an den Kopf langen und verstehe es nicht.
Trotzdem muss ich euch an einer Stelle da ein bisschen widersprechen. Ich habe nämlich die letzten Podcasts gehört und da, ich weiß, einer von euch beiden hat gesagt, ja, wenn ich mir ein Ticket kaufe, dann habe ich natürlich auch das Recht zu pfeifen.
Ja, das habe ich aber, das habe ich gesagt und das habe ich so gemeint, dass wenn du ein scheiß Spiel ablieferst und du verlierst, dann habe ich kein Problem damit, dass jemand, haben auch die Verantwortlichen kein Problem damit, dass sie pfeifen. Aber wenn ich während des Spiels bei einer ganz logischen Seitenverlagerung, die einfach über den Torwart gespielt wird, mit zwei flachen Bällen, wenn ich das als Anlass nehme, um zu pfeifen, dann verstehe ich das Spiel nicht. Und dann sollte ich mir überlegen, ob ich überhaupt da drin sitzen sollte oder vielleicht eher zu einem anderen Sport gehen.
Das sehe ich zum Beispiel genauso, den letzten Satz. Aber das andere wiederum nicht, denn wenn ich mir ein Ticket kaufe, ist es ja in der ersten Linie so, ich möchte ein Fußballspiel sehen und ich möchte mein Team unterstützen und das ist in diesem Fall der VfB Stuttgart. Und wenn ich pfeife, egal ob das jetzt wegen einer schlechten Leistung ist, wegen einem Rückpass oder sonst was, dann ist es doch in erster Linie so, dass ich auch meinem Verein ein Stück weit schade, denn insbesondere im Fußball von Tim Walter ist es ja so, du brauchst eine breite Brust, du musst Selbstvertrauen haben, sonst spielst du diese Pässe, die er ja auch fordert, nicht. Und genau dieses Selbstvertrauen können diese Pfiffe torpedieren und dann schadest du deinem Verein. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist vielleicht das Stadion, wie du es eben gerade formuliert hast, der falsche Zeitpunkt oder der falsche Ort, dort zu sein, sondern mein Gott, dann mach das zu Hause oder mach das in der Kneipe.
Da sind wir vollkommen einer Meinung. Ich bin, wie gesagt, nach dem Spiel, wenn es scheiße war, kannst du gerne pfeifen, wenn du das meinst, machen zu müssen. Aber nicht während dem Spiel, bei einer völlig logischen Aktion im Spiel, sollte man das tunlichst vermeiden.
Ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, weil du kannst jetzt natürlich auch nicht von jedem der 50.000 Zuschauer warten, dass sie den super Fußball-Sachverstand haben, sondern manche gehen auch einfach hin, um einen Nachmittag zu verbringen. Weißt du, ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Operngesang. Wenn ich mich jetzt in die Oper setzen würde und ich würde es nicht gut finden und ich habe vielleicht keine Ahnung, aber vielleicht ist es in Kreisen super. Also, aber weißt du, was ich meine? Ich meine damit nur, ich sehe deinen Punkt, ich bin auch bei dir, aber es ist halt nun mal einfach so, dass nicht jeder, der da ins Stadion geht, weiß, dass der Torwart mittlerweile in das Spiel eingebunden wird. So leid es mir tut.
Ja, aber da geht es ja nicht darum, einen großen Fußball-Sachverstand zu haben, sondern so einfach das Beste für die Mannschaft zu wollen. Und es ist nie ein gutes Mittel, seine Mannschaft auszupfeifen. Es torpediert immer das eigene Spiel.
Und da sind uns, glaube ich, alle einig.
Ja. Und jetzt lassen wir es am besten, weil sonst,
Manuel, lass uns ein bisschen über dich reden.
Ja, genau, oder? Also bitte, Name, hier steht, voller Name, Alter, Blutgruppe, Wohnort.
Steht hier. Ja,
wer ist Manu Thiele? Wer ist es denn?
Wer bist du eigentlich?
Wer bin ich eigentlich? Eigentlich heiße ich Manuel. Normalerweise sage ich das so, aber meine Mutter nennt mich so, der Rest nicht. Deshalb steht auch überall, wenn
auch
ich mich
nur,
melde,
nur, wenn du Manuel. was ausgefressen hast, oder?
Ja, was vergleichsweise oft passiert, deshalb, ja. Nein, also, ich bin gebürtiger Münchner, bin dementsprechend auch, und so ehrlich muss ich sein, kein VfB Stuttgart-Fan. Ich sag immer, mittlerweile bin ich eigentlich großer Fußball-Fan. Früher mehr FC Bayern als Fußball, aber durch verschiedene Angelegenheiten auch bei der Präsidentschaftswahl und dem ganzen Drum und Dran. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Ja, das werden wir.
Hat sich das jetzt auch in den letzten Jahren dann doch eher ins Negative gedrückt. Ja, und ansonsten wir früher, wie ich es ja schon vorhin gesagt habe, im Radio unterwegs gewesen bei ganz vielen verschiedenen Stationen, hab dort live über die Bundesliga berichtet und dachte mir irgendwann, das ist alles so Ja, es fühlt sich nach alten Medien an, nicht so wie Podcasts zum Beispiel oder auch YouTube. Und ja, dann hat sich das dann doch verändert und mittlerweile bin ich für Funk, also das junge Angebot von ARD und ZDF, zuständig und mache dort die Fußballberichterstattung auf YouTube.
Was hat denn schlussendlich den Ausschlag gegeben, zu sagen, ich mache das jetzt, ich springe in dieses kalte Becken oder was auch immer, ich widme mich ausschließlich dieser Plattform YouTube?
Also ursprünglich war es eigentlich nur so ein Tool, um sich selbst weiterzubilden. Ne? Also wie präsentiert man sich vor einer Kamera? Wie spricht man? Wie liest man zum Beispiel auch von einem Teleprompter ab? Ne? Also ich habe am Anfang News gemacht und ich hatte einfach keine Lust, das alles frei mit Jump Cuts, also mit ganz vielen schnellen Schnitten irgendwie vorzutragen, sondern wollte das dann doch wie eine Nachrichtensendung quasi haben und habe mir das alles angeeignet und habe mir gedacht, ja, vielleicht kommt man so ja irgendwann mal dann zu einem TV-Sender. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, eigentlich brauche ich gar keinen TV-Sender, weil die Reichweite mittlerweile auf so einem hohen Niveau ist, dass ich auch gut davon leben kann und quasi das machen kann, worauf ich Lust habe und nicht, worauf der Redaktionsleiter Lust hat.
Man muss, glaube ich, auch sagen, mit diesem Projekt, nenne ich es mal Funk, haben die Öffentlich-Rechtlichen zumindest mal da einen guten Weg eingeschlagen. Also abgesehen nicht nur Sportberichterstattung, sondern echt auch viele coole Dokus auf YouTube und so. Das ist, das verschönert mir oft den Abend, wenn ich irgendwie nichts im linearen Fernsehen finde. Also das ist echt wahrscheinlich ganz interessant.
Was, du guckst noch lineares Fernsehen?
Ultimative Chartshow ist absolut nein, Spaß.
Schlagerpumpen, da kommen ja auf.
Aber das ist schon, zumindest in der Hinsicht, dass man den, ich sag mal, den jungen Leuten, um das so zu sagen, eine Chance gibt, und zwar auf der Rezipientenseite, also auf der Seite, die es nutzen, und natürlich auch unserer Seite, sage ich mal, der Journalisten. Ne?
Also ich denke natürlich auch, dass ich eine andere Zielgruppe anspreche als ihr jetzt zum Beispiel, oder als ich es früher im Radio getan habe, ne? Da ging es um die Casual. Jetzt sind es die wirklichen Fußball-Nerds, die in meinem Alter so ungefähr sind. Also wir sagen immer, 14 bis 29 ist so die Kernzielgruppe und alles, was darüber hinausgeht, ist zwar cool zu erreichen, aber ich glaube, da bin ich auch der falsche Berichterstatter zum Teil.
Wo siehst du YouTube in seiner Bedeutung für den heutigen Medienmix, für den Konsum auch von Rezipienten, hat der Herr Pavlitz so schön gerade gesagt.
Ja, jede Folge ein Fremdwort.
Ja, muss dann. Ja, hat er sich extra vorher aufgeschrieben. Ja. Auf der Hand, wie früher in der Schule, so mit Kuli.
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also natürlich gehört es dazu, weil auch die großen Medien immer mehr draufgehen. Also wenn ich mir jetzt The Zone zum Beispiel anschaue, die hauen ja wirklich jedes Highlight da auf YouTube, beziehungsweise jedes Spiel die Highlights nochmal drauf. Gleichzeitig auch News, also es gibt ja ganze Apps, die dort ausgelagert sind und dort ihre Nachrichten mittlerweile machen. Es ist natürlich ein Tool, was Leute anspricht, die man woanders nicht findet. Also wenn man jetzt das klassische Fernsehen zum Beispiel nimmt, da wird man die große junge Zielgruppe nicht mehr bekommen. Gleiches gilt auf Facebook, da ist es ja 40 plus mittlerweile. So, und dann wird es halt schon schwierig, mit Videos irgendwie Reichweite zu erzielen. Man kann seine eigenen Plattformen aufbauen, wie es manche gemacht haben. Und dann ist halt YouTube da, dieses große Monopol schon fast. Deshalb, ja, klar, spielt es eine wichtige Rolle, dass du da auch deine Sportkanäle präsentierst. Ich glaube, ihr seid, glaube ich, da auch drauf, oder?
Ja, wir haben zumindest angefangen, den Podcast quasi als ein Pseudo-Video zu verkaufen, einfach weil wir entsprechend angefragt wurden. Das ist eigentlich tatsächlich passiert, weil uns unsere Hörer darauf gebracht haben. Wir selbst hätten das nie gemacht, sondern wir haben dann immer mehr Zuschriften bekommen, die sag mal, könnte das vielleicht nicht auch noch auf YouTube ausspielen? Und also ich habe einen Freund gefragt, der uns nur ausschließlich über YouTube konsumiert. Ja, du, das ist für mich einfach am einfachsten. Ja, ich habe mein Smart TV, schalte die App auf, habe den Kanal abonniert, höre mir das an und nebenher kann ich für sich kochen, putzen,
bügeln.
Ja. Und so, und das ist mal, deswegen gibt's den meinen VfB Podcast auch als YouTube-Kanal. Und wir haben natürlich für unsere restliche Berichterstattung rund um den VfB auch nochmal einen Videokanal, wo wir Videos zeigen, Videokommentare machen, alles rund um den VfB, weil wir eben sehr nah dran sind, mehrfach die Woche unten bei allen Spielen und so weiter. Und da versuchen wir einfach den Leuten auch da nochmal einen anderen Blickwinkel zu geben, einfach auch im Bewegtbild unsere Kompetenz irgendwie auszudrücken. Und ganz neu haben wir jetzt auch seit 6 Folgen, glaube ich, ein Instagram-TV-Format entwickelt, was so Mittel ist, vor allem, weil ich mich jedes Mal zum Affen machen muss. Aber ja, wir schauen mal, wie sich das in die nächsten Wochen gestaltet.
Fühl mich ein bisschen zurückversetzt an Einführung in die Medien- und Kommunikationswissenschaft, so ein bisschen an der Uni. Aber sehr, sehr spannend.
Jetzt haben wir mal die ganze Eigenwerbung, die wir am Schluss machen, mit reingepackt, ist doch schön. Ja?
Wie ist es denn bei dir mit dem Fußball? Du hast ja gemeint, du bezeichnest dich mittlerweile als Fußballfan. Was gibt's denn so, gerade vielleicht mit Blick jetzt auf den VfB, die zweite Liga, was sind denn da so die Aspekte, die du da so ein bisschen beleuchten kannst?
Ich war jetzt vor kurzem in Heidenheim, habe da mit Niklas Dorsch gesprochen, habe mit
ihm... Das war sehr nett, habe ich sehr gern gesehen.
Ah, schön, danke dir.
Echt, das ist wirklich gut gewesen.
Ja, Dorsch ist einfach ein cooler Typ. Und mit ihm habe ich dann auch ein bisschen so allgemein über die zweite Bundesliga gesprochen. Und hey, was ist die große Stärke, was kann man da wirklich mitnehmen? Dazu gibt's auch noch mal ein extra Video, wo er sich dann geäußert hat. Und natürlich geht's auch darum, für die jungen Talente, das hat er ja noch mal ausführlich da besprochen, wirklich eine Plattform zu haben. Und das sieht man ja auch beim VfB Stuttgart. Wir haben jetzt schon über die Routiniers gesprochen und die ganzen Jungen darf man dann natürlich auch nicht vergessen. Und deshalb ist die zweite Liga vielleicht jetzt sogar für den VfB auf kurzfristiger Basis, es sei denn, ja, lange Zeit sollte man vielleicht jetzt nicht da unten rumkrebsen, aber vielleicht ist es jetzt sogar ein Segen, wie ich es ja gerade schon mal so leicht angedeutet habe.
Ich musste gerade irgendwie, witzigerweise, weil du auch aus der Ecke da unten kommst, so ein bisschen, versteht mich nicht falsch, aber an 60 denken. Also,
die sind weit weg.
Ich weiß, die sind ganz, ganz weit weg, aber haben auch sozusagen, wie du es gerade gesagt hast, jahrelang in der zweiten Liga rumgekrebst. Siehst du die Gefahr beim VfB? Oder also anders gefragt, müssen sie dieses Jahr aufsteigen, damit das möglicherweise nicht in die ganz falsche Richtung geht?
Ja, es gibt ja einige Beispiele. Also 60, der erste FC Kaiserslautern auch, ne? Dass es nach dem ersten Jahr immer und immer schwieriger wird. Ein anderes Beispiel ist der HSV, der jetzt wirklich ganz weit oben mit dabei ist und auch höchstwahrscheinlich aufsteigen wird. Also jetzt fatal zu sagen, ja, wenn wir heute nicht aufsteigen oder in dieser Saison, dann wird das nie wieder was mit der Bundesliga.
Gestern, das ist Blödsinn. Gestern seine Zahlen mächtig frisieren musste, um die 36 Millionen Euro Schulden irgendwie. Also ganz gefährliches Fahrwasser, Leute. Nicht nur, weil das Stadionumbau für die EM24 2024 daran hängt, aber der VfB ist sehr gut beraten, möglichst schnell diese Klasse zu verlassen. Auch wenn sie natürlich immer nur sagen, wir müssen nicht aufsteigen. Ist auch legitim, das so zu tun. Aber ich glaube, intern sieht die Sprachregelung ein bisschen anders aus.
Dann lass uns doch mal reden über einen Akteur, der sowohl mit dem VfB als auch mit den Bayern schon einiges erlebt hat. Und ich meine jetzt nicht Uwe Gospodarek, falls ihr das gemeint hättet, sondern Mario Gomez und Tim Walter, die ganze Geschichte. Wir hatten das ja auch schon mal so ein bisschen angerissen in den letzten Wochen, Philipp. Mario Gomez kommt wenig bis kaum zum Einsatz. Man hört aber auch nichts. Es gibt Lob von allen Seiten. Ich kann das auch selbst bezeugen. Da gibt's im Training absolut gar nichts. Der trägt die Tore irgendwie hin und ist quasi fast schon sowas wie der Wasserträger, aber nimmt die Rolle an, stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Manu, was kannst du zu Mario Gomez sagen und wie nimmst du das so wahr, was hier gerade so abgeht? Also ich sag mal, die Geschichte von, ich weiß gar nicht, wer es war, in Bielefeld, hast du, glaube ich, Philipp, erzählt, dass sich alle gewundert haben, dass Mario Gomez nicht in der Startelf steht in Bielefeld.
Das
wundert viele. Ne?
Okay, also rein sportlich gesehen bin ich natürlich bei weitem nicht so tief drin, wie es jetzt ihr seid. Ich bekomme als normaler Fußballfan, der auch aus dem Süden von Deutschland kommt, eher die Schlagzeilen mit. Und da äußert sich ja Mario Gomez öfter mal in einem Jargon, wo ich mir denke, ja, also sportlich gesehen, ne? Also wenn ihr das schafft, dann Hut ab. Aber es passiert ja immer genau das Gegenteil. Also Mario Gomez ist mehr oder weniger so ein kleines Orakel geworden von den Dingen, die dann nicht eintreten werden.
Das stimmt, ja.
Du meinst diese Aussagen vor dem HSV-Doppler zum Beispiel?
Ja, nicht nur. Ne? Auch schon vor der Relegation, vor dem Rückspiel kann ich mich daran erinnern.
Ja, im Januar gab es mal, ich habe so 2-3 Zitate mir mal rausgesucht, weil das so absurd war einfach, was der da
vortragen.
Ja, jetzt pass mal auf, ich musste natürlich suchen. Im Januar 2019 gab es da so zwei wunderschöne Aussagen. Und zwar, wir steigen zu 1000% nicht ab.
Sehr schön.
Eine sehr bekannte Aussage. Und die Fans können sich auf die Rückrunde freuen.
Ja. Ich muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen, aber es ist natürlich geil. Und wie gesagt, ich erinnere mich nach dem Relegationshinspiel gab es auch dieses garantiert, wir steigen da nicht ab.
Ich meine sogar, das war in La Manga, beides.
Ja, genau.
Da im Rahmen einer Presserunde, da saß ich nämlich noch vor ihm und habe dann gedacht so, jo, ich habe das mal auf Band und nehme das mal so mit und dann, ja, mal schauen. Aber andererseits, also es war tatsächlich, wie so oft in Trainingslagern, es gab zwar Anzeichen, dass da einiges nicht stimmt. Ich erinnere zum Beispiel an die Donis-Disziplinierung damals und so weiter. Aber sportlich, das, was du auf dem Platz gesehen hast, hatte ich das Gefühl, auch wenn das kein glorreiches Ding wird, aber die Liga hältste mit der Truppe. Und das Gegenteil ist dann eingetreten, weil die einfach, weil da so viel zerrüttet war. Und Ende bekannt. Lass mal es lieber da, wo
jetzt es ist. Jetzt hat sich zu Wochenbeginn Tim Walter, der Trainer, geäußert und hat gemeint, er könnte sich Mario Gomez nach seiner aktiven Laufbahn durchaus als Trainer vorstellen. Mal mit Blick auf Tim Walter, Manu, da kannst du, glaube ich, auch einiges dazu erzählen. Wie wirkt er so ein bisschen auf dich im Vorgespräch? Das darf ich, glaube ich, schon mal verraten. Hast du gemeint, wer ist der typische Bayern-Trainer? Ja, kann man das so sagen?
Noch ein Wort zu Mario Gomez. Also ja. Tim Walter hat es ja in dem Bezug gesagt, dass Mario Gomez seine Erfahrung weitergeben kann. Ne? Das ist wahrscheinlich richtig, wenn du Co-Trainer bist oder zumindest mal so in dem Trainerstab bist, als Head-Coach, fände ich das schon wieder fast ein bisschen wenig, weil du dich natürlich jetzt auch in der heutigen Zeit deutlich mehr mit Taktik auseinandersetzen musst und ich bin mir nicht sicher, ob Mario Gomez dafür der richtige Kerl ist.
Also genau so hat er es auch gemeint. Die Aussage ist im Gespräch mit mir und mehreren Kollegen nach dem Auslaufen gefallen, nach dem Spiel gegen Dresden. Spielersatztraining, danach spricht der Trainer und auch der Sportdirektor eigentlich immer, und da hat er das schon so gemeint in diesem Kontext als Staff-Member, ja. Beispielsweise jemand, der sich explizit um junge Offensivtalente kümmert oder so weiter.
Aber jetzt nicht so wie Jens Lehmann beim FC Augsburg.
Er hat es eben auch so gemeint, hat eben auch gesagt, ich glaube nicht, dass Mario da direkt Bock drauf hat, weil der will wahrscheinlich erstmal seine Ruhe haben, wenn er fertig ist mit der aktiven Kickerei.
Ja, aber zu Tim Walter, ja. Was ja eigentlich deine Frage war. Ich bin immer mal wieder fasziniert von ihm. Also es hatte natürlich seinen Grund, wieso er zum FC Bayern erstmal gekommen ist. Hat ja da auch einige Erfolge gefeiert. Also U17 deutscher Meister geworden, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Dazu Vizemeister in der Regionalliga mit Bayern. Und dazu muss man sagen, in der Regionalliga Bayern gab es ja immer ein Team, was wirklich dominant war. Also ob das jetzt die Spielvereinigung Unterhaching war, im Jahr drauf 60 und jetzt eben Bayern, die aufgestiegen sind. Da stand eigentlich der Aufsteiger schon zu Beginn der Saison fest. Jetzt ist es ja wieder so mit Türkgücü München, die da durchziehen.
Mit dem echten Stuttgarter übrigens, Entschuldigung, wenn ich dir reingrätschen darf, im Kader. Fabio Leutenecker, Ex-Kickerspieler. Ah gut, Entschuldigung.
Gar kein Problem. Und trotzdem, also wieso ist er ein typischer Bayern-Trainer? Weil er sich einfach auf Plan A konzentriert und nicht möchte, dass er sich auf die Gegner groß einstellen muss, sondern die Gegner sollen sich auf sein System einstellen. Also er möchte seinen Schuh eigentlich durchdrücken, egal was ist. Und in Kiel ist es mir dann so aufgefallen, als das Spielermaterial jetzt auch nicht so gut wie beim VfB war, dass ihm das so ein bisschen auf die Füße gefallen ist und dann ist auch plötzlich aus der Fanszene unter anderem hieß, dass er keinen Plan B hätte. Aber mittlerweile sieht man ja, dass er diesen hat.
Das hat man hier auch schon gehört und wurde jetzt gegen Hamburg und Dresden eindrucksvoll bewiesen, dass dem nicht so ist. Ja, aber die Attitüde, die er so hat, das ist schon eine, die man beim Rekordmeister gerne sieht, glaube ich. Das ist richtig. Ja. Also, mir ist an mir und alle anderen müssen sich nach uns richten. Fertig.
Ich habe mal mit einem Trainerkollegen von ihm gesprochen, als er noch in der Regionalliga war, und ich kann jetzt nicht den genauen Wortlaut hier raushauen, aber es war so nach dem Motto, ja gut, ist ein schwieriger Charakter, ne? Aber Erfolg hat er, ist halt ein genialer Trainer, und genau so ist es.
Ja, also ist zu uns wirklich sehr umgänglich, muss man sagen, auch mit seinen Spielern. Passt das im Großen und Ganzen, zumindest das, was ich beobachten kann. Ich finde zum Beispiel dieses Strafrad total geil, ja? Dass nach jeder Trainingseinheit rauskommt so ein Rad, an dem dann ein Vertreter der unterlegenen Mannschaft drehen muss, und dann kommt halt so die Strafen so drauf gedruckt. Also, keine Ahnung, Schubkarrenlauf, Huckepack, Joker gibt's auch, und Joker ist auch drauf. Und da gibt's also immer schön was zu lachen und zu sehen, und ich glaube, das macht er sehr, sehr gut in der Ansprache. Gemessen wird er natürlich an dem, was am Sonntagabend oder am Wochenende einfach unterm Strich dann steht. Fußball ist ein Ergebnissport. 5 Euro, ja, danke schön. Und deswegen, und auch aufgrund der, sag ich mal, 3 Niederlagen, die alle so ein bisschen im ähnlichen Stil waren, von der Herangehensweise des Trainers und der Mannschaft her, gab es eben diese Stimmen, es gäbe keinen Plan B. Mittlerweile hat er das aber meines Erachtens bewiesen, dass dem nicht so ist. Und ich bin sehr gespannt, ob man jetzt dann, da kommen wir nachher noch dazu, mit einem Sieg an der legendären Bremer Brücke relativ entspannt in diese 10 Tage Länderspielpause gehen kann.
So, während die 10 Tage Länderspielpause anstehen und darüber hinaus gibt es jetzt natürlich noch eine Phase beim VfB Stuttgart, und da müssen wir jetzt, glaube ich, über was Aktuelles sprechen, das jetzt natürlich den den Tag und jetzt die Tage noch auch noch ein bisschen begleitet, neben natürlich dem Spiel an der legendären Bremer
Wir wollten Brücke. Eigentlich nicht, aber der VfB hat mal wieder unser ganzes Sendungskonzept umgeworfen. Sag's doch einfach, wie es ist, Christian.
Ja, dieser schlaue Zettel, wir haben einen großen, dicken Strich drüber gemacht und daneben steht in großen Lettern Präsi. So. Ja. Mittlerweile steht also fest, dass Christian Riedmüller und Klaus Vogt die beiden Kandidaten sind, die ins Rennen gehen. Die zur Wahl stehen bei der Mitgliederversammlung am 15. Dezember. Das ist also das, was jetzt dann an diesem Donnerstag, so an diesem Tag zeichnen wir das Ganze hier auf, durchgesickert ist.
Was heißt durchgesickert? Ich meine, das hat der VfB auf die Homepage gestellt, so ist es nicht. Ja.
Es ist ja eigentlich ein Wunder, dass nichts durchgesickert ist im
Vorfeld.
Ja,
so,
ne?
Genau, so, ja, muss, so man muss man sehen. Sagen. So muss man sehen, ja. Das ist tatsächlich außergewöhnlich, ja, weil normalerweise kommt immer 24 Stunden vorher irgendwas rum. Ja. Und wir haben auch wirklich alles versucht, da kann ich für mich und die Kollegen sprechen, wir haben jedes Loch angebohrt gestern noch, aber war nicht drin. Also zum ersten Mal Martin Bitzer und Susanne Schosser sind raus. Bei Frau Schosser, von der man eigentlich nie so richtig wusste, wer ist sie denn, was macht sie denn, finde ich es schon mal ja irgendwo ein respektables Zeichen, dass eine Frau überhaupt so weit gekommen ist. Das hat ja auch eine andere Frau versucht, die ist gar nicht erst in diesen Vierer-Pool gekommen auf die Shortlist. Und bei Martin Bitzer, glaube ich, hat man sich schlussendlich deswegen für Riedmüller-Vogt entschieden, weil die beiden halt quasi, was das Business angeht, deutlich bewanderter sind. Der Herr Bitzer war jahrelang Schulleiter, ja, und hat das auch sehr, sehr gut gemacht, wie man hört, und ist auch eine absolut integre Person. Allerdings geht es halt dann schon bei einer Verein inklusive begleitender AG schon ein bisschen mehr um das Geschäft, und da sind eben Vogt und Riedmüller mit ihren beiden Deutschland respektive weltweit agierenden Unternehmen einfach ja besser ausgestattet, sozusagen im Sinne von Kompetenz. Ich kann die Wahl so verstehen, wie sie gefallen ist. Ich hätte sie anders erwartet. Ich hätte gedacht, man entscheidet sich für Bitzer statt Riedmüller. Vogt habe ich erwartet. Ich finde das auch mutig, dass der Verein ihn eben da quasi vorschlägt, denn er ist ja mit seiner, sag ich mal, Kritik am Turbokapitalismus, Fußballbusiness, jemand, der deutschlandweit für Schlagzeugen sorgt, mit seinem FC Play Fair auch und so weiter. Also ich bin gespannt, wie das sich die nächsten Wochen gestaltet und dann, wie es zum Höhepunkt kommt am 15. Dezember. Dezember, so ist es. Ja.
Manu. Es sind ja immerhin zwei Kandidaten, ne? Wie ist das ja nicht bei jedem Schön. Verein so? Oder war auch beim VfB nicht immer so, aber wie nimmst du das wahr?
Das ist ja wirklich ein Luxusproblem, was ihr habt, ne? Ihr könnt euch jetzt wirklich entscheiden, okay, welcher Weg gefällt uns besser? Ist es Weg A oder ist es Weg B? Welcher wird uns zum Erfolg führen? Es ist eine super Angelegenheit, hätte ich auch gerne mal. Das ist ja, das könnte man jetzt tatsächlich Demokratie nennen. Und worauf du anspielst, der gute FC Bayern will ja auch einen neuen Präsidenten wählen. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Demokratie ist, wenn du nur einen Kandidaten hast. Ich meine, ihr könnt das ja auch aus eigener Erfahrung sagen.
Ja.
Finde ich extrem schwierig. Und deshalb, also der VfB Stuttgart entwickelt sich da wirklich in eine gute Richtung.
Siehst du mal, wie die Außenwahrnehmung
ist. Ja, das ist,
ne?
Spannend.
Die ist nämlich hier komplett anders.
Weil wir nämlich hier über Wochen auch kritisiert haben, beispielsweise, dass es doch einen Mangel auch an Transparenz gab, was die Kandidatenauswahl davor angeht. Da lacht er, guck mal, da lacht er.
Transparenz.
Jetzt, ja, genau.
Willst du die Transparenz vom FC Bayern wissen?
Sag mal.
Ja, also es gibt ein Video, wo der Herr Heiner, also der wohl neue Präsident des FC Bayern, vorgestellt wird, in dem es nur heißt, ja, Uli Hoeneß hat mich ausgewählt, es ist eine Ehre, ausgewählt worden zu sein, und das war's. So, das ist ein 3-Minuten-Video und das ist alles, wofür er steht. Ein ehemaliger Adidas-Chef, schön und gut, aber ansonsten weiß man nichts.
Hatten wir ja auch schon mal einen ehemaligen Adidas-Marketing-Chef, der Herr Wahler. Ja, aber das ist natürlich, also ich glaube, der Hauptpunkt, Manu, den du hast, ist tatsächlich, es besteht halt keine Wahl.
Ja, genau, das ist es.
Du kannst nur abnicken oder den Daumen heben oder senken, und das ist es.
Ja, ich werde ihn wahrscheinlich senken. Aber auch nur deshalb. Also wahrscheinlich ist es ein super Typ, der auch wirklich einen Mehrwert in den Verein bringen kann, aber ich bin halt ein Fan der Demokratie. Und
zählt das denn dann auch, wenn du deinen Daumen senkst? Also bist du Mitglied?
Ich bin Mitglied.
Ja. Okay.
Ja. Dann du, hätte ich eigentlich nicht so sagen dürfen hier, oder?
Ach du, pff. Ja.
Wir hatten
fällt halt für mich jetzt eine KSC-Fans Frage nachher weg,
aber vor, das ist okay.
Ja, alles gut.
Naja, wir sind da nicht so. Nee, ich finde es auch wirklich auch spannend, doch mal so den externen Blick auch zu sehen, weil wirklich, wenn du dann nur in dieser VfB-Blase bist oder wenn es bei anderen Vereinen eben ähnlich ist, dann ist es dann doch immer mal ganz spannend zu sehen, hey, der VfB-Fan oder das VfB-Mitglied kann jetzt wenigstens über zwei Optionen entscheiden und ein Knöpfchen drücken. Das ist ja vielleicht auch gar nicht mal so schlecht.
Ja, wenn es denn funktioniert. Dankeschön, Manu. Wenn es denn funktioniert.
Das war eine Steilvorlage.
Ja. Da ist immer noch der Beef offen zwischen dem Anbieter und dem VfB. Da geht es um eine 5-stellige Summe. Und in der Schleierhalle scheint es aber, glaube ich, technisch gesehen zumindest schon mal funktioniert zu haben. Insofern wollen wir einfach mal hoffen, dass uns das ein zweites WLAN-Gate erspart bleibt, weil ich wüsste dann einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Also ganz ehrlich, ich hatte ja schon, ich weiß nicht, ob sich jemand noch dran erinnert, bei der MV, bei der abgebrochenen, habe ich ja dann quasi, ich habe das einmal natürlich klassisch im Ticker begleitet, ja, aber nebenher immer so alle 35 Minuten, vielleicht 45 Minuten, so ein kleines Video-Update in unsere Instagram-Story gegeben. Und also gab Freunde, die haben das alles gescreenshottet, weil denn jedes Mal, wenn ich mein Gesicht wieder aufgelaufen bin, sind die Gesichtszüge mehr entgleist gewesen. Ich kapier's nicht mehr, was hier passiert. Ja, weil es einfach so irre war, dass es im Jahr 2019 bei einem mittelständischen Unternehmen mit dreistelligen Millionenumsatz noch so weit kommen kann, dass das irgendwie passiert. Ja, es ist völlig irre, aber naja.
Am 15. Dezember nehme ich mein 56K-Modem mit und dann gucken wir, dass wir das alles irgendwie
hinbekommen. Ja, genau.
Du bist die Rettung.
Ja. Vielleicht am besten noch so eine Buschtrommel oder irgendwas. Notfalls können wir rausmorsen aus der Halle. Oh Gott.
Christian Riedmüller, Klaus Vogt, wer sind die beiden Kandidaten? Über das Geschwätz von uns beiden und uns dreien hier gerade hinaus, dann gibt es natürlich auch Porträts über die beiden Kandidaten bei uns. Stuttgarter Nachrichten.de, ja. Klickt euch rein in der App Mein VfB, da findet ihr alle Infos zu den beiden Kandidaten.
So sieht's aus und auch wir werden nächste Woche nochmal dann verstärktes Augenmerk drauf legen. Mehr als das, was wir jetzt gerade getan haben, war der Ehrlichkeit halber einfach nicht möglich, weil wir wirklich überrascht wurden, 5 Minuten bevor wir in die Kabine gegangen sind mit der News. Insofern, nächste Woche gibt's mehr zu diesem ganzen Kontext. Und wir kommen jetzt mal ganz kurz, knackig, zu der U-Mannschaften-Kategorie. Manu, wie ist das bei dir? Nimmst du die Nachwuchsmannschaften bewusst wahr? Ist das ein Thema für dich? Oder, also nicht beim VfB jetzt, sondern ganz generell, in deiner Ecke da hinten beim FC Bayern.
Ja, natürlich. Also ich habe so eine Hassliebe, denn auf der einen Seite spricht der Fußballfan in mir, der sagt, U-Mannschaften, also U23-Teams von Bundesligisten haben in der dritten Liga nichts zu suchen, weil die dritte Liga einfach eine Pleite-Liga ist und die Vereine ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben im Vergleich zu den U-Mannschaften, wo halt dann plötzlich mal jetzt beim FC Bayern spielt ein Davis über Wochen hinweg dort, spielt ein Vita Arp dort. Das ist einfach eine Sache, die Spieler könnte kein anderes Team da bezahlen. Auf der anderen Seite spricht dann der FC Bayern-Fan in mir und sagt, ja, aber für die Entwicklung der Mannschaften oder der Spieler ist es eine super Angelegenheit, Spielpraxis unter Männerbedingungen zu bekommen.
Hat das, also ich habe hier im Stuttgarter Umfeld in einem begrenzten Maße zwar, aber ich habe die Wahrnehmung, dass sich das ganze Interesse rund um diese Mannschaften nach vorne entwickelt hat die letzten Jahre.
Ja, definitiv, weil natürlich auch die Spieler immer früher dann in die Bundesliga kommen und die Leute realisieren, okay, da, dieses Talent, was da jetzt noch spielt, möglicherweise Spieler X oder Spieler Y, der könnte in einem Jahr schon in unserer Mannschaft sein und dann kenne ich ihn eben schon. Und deshalb sind auch die Zuschauerzahlen jetzt insbesondere beim FC Bayern sehr gut.
Ja, das ist hier nicht ganz so, aber es ist doch schon so, dass einfach das Interesse, ich sehe es zum Beispiel ein ganz klarer Indikator ist, Reichweite der Stücke, die wir veröffentlichen über diesen Themenbereich. Das nimmt kontinuierlich zu. Das ist für mich schon mal grundsätzlich ein gutes Zeichen. Wenn dann noch mehr Leute in Schliens finden oder so, wäre es natürlich auch noch schön. Am Wochenende müssen die allerdings ins Grasi-Stadion auf der Waldau. Nämlich die Kickers haben Heimrecht beim kleinen Stadtderby Stuttgarter Kickers gegen VfB Stuttgart 2. Ganz, ganz großes Thema. Und ich würde einfach mal sagen, wir hören mal kurz rein, was unser Experte Jürgen Frey dazu zu sagen hat.
Querpass.
Der Kommentar aus unserer Redaktion.
Es ist nur das kleine Stadtderby, das am Samstag um 14 Uhr im Gassi-Stadion auf der Waldau über die Bühne geht. Doch es hat seine Reize und das aus mehreren Gründen. Da ist zum einen die Brisanz an der Tabellenspitze in der Fußball-Oberliga. Der VfB 2 steht mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer 1. Köppinger Sportverein auf Platz 3. Die Kickers, 3 Punkte hinter dem VfB, liegen auf Platz 5. Die Favoritenrolle schieben sich die beiden Rivalen gegeneinander in die Schuhe. Wer hat den größeren Druck? Der VfB 2 sagt ganz klar, die Kickers sind es. Bei 3 Punkten Rückstand aktuell kann bei einer Niederlage der Rückstand dann auf 6 Punkte anwachsen. Bei den Kickers heißt es, der VfB hat die beste Mannschaft, den besten Kader, die besten und professionellsten Bedingungen, also liegt der Druck beim VfB, der wiederum auch sagt, die Kickers haben die Fans im Rücken, 3.500 bis 4.000 Zuschauer werden am Samstag erwartet. Dieses Duell, es ist auch das Duell der beiden Torjäger. Bei den Kickers ist Mijo Tunjic, die Lebensversicherung, bereits 11-mal erfolgreich gewesen in dieser Saison. Beim VfB 2 hat Marcel Söckler, der Oberliga-Torschützenkönig der vergangenen Runde, 5 Treffer auf seinem Konto, wobei er auch die ersten 4 Spiele aus Verletzungsgründen fehlte. Im vergangenen Jahr hat er für die SGV Freiburg 32 Mal getroffen, allein 4-mal davon im Gazi-Stadion auf der Waldau beim damaligen 4:2 Erfolg der SGV Freiburg bei den Kickers. Das Duell Kickers VfB 2 ist auch ein Duell der Trainer. Ramon Gehrmann hat eine Vergangenheit als Jugendtrainer beim VfB, Paco Watz bei den Stuttgarter Kickers. Unvergessen sein überraschender freiwilliger Abgang im April 2018 mittendrin im Regionalliga-Abstiegskampf unmittelbar vor dem Abschlusstraining. Es gibt auch zahlreiche Spieler, die Berührungspunkte mit den Vereinen haben. Die Kickers-Akteure Tobias Feisthammer, Michael Klaus spielten lange Zeit für den VfB 2. Die derzeit verletzten Markus Obernosterer und Marvin Weiß, ebenso beim VfB 2 aktiv. Auch Tobias Trautner, der Torwart, war in der Jugend beim VfB. Selbst Torjäger Mijo Tunjic war in der U12 für den VfB aktiv. Auf VfB-Seite ist vor allem Marc Stein zu nennen, der die Kickers-Vergangenheit hat. Zwischen 2013 und 2016 war er in Degerloch aktiv. Ansonsten gibt es zu sagen, dass der Torjäger Mijo Tunjic auf ein 3:1 der Kickers tippt. Marcel Söckler hält im Doppelinterview mit unserer Redaktion dagegen. Er tippt auf ein 2:1 des VfB Stuttgart 2, wobei Mijo Tunjic zu seinem 3:1 Tipp noch gönnerhaft hinzufügt: Marcel Söckler darf gerne den Ehrentreffer für den VfB 2 markieren. Damit wird sich der Torjäger vom Dienst aber garantiert nicht zufrieden geben.
Ja, vielen Dank an unseren Kollegen Jürgen Frey. Und ich glaube, bei ihm merkt man auch so ein bisschen, dass da Vorfreude ist. Das
ja,
ist doch ein
bisschen was anderes. Jürgen ist heiß. Und es ist auch was ich echt hoffe. Ich finde es total schade. Das haben auch viele Vereinsverantwortlichen auch misslingt hat gesagt, beispielsweise, dass es zeitgleich ist mit Osnabrück. Das heißt, ja, wird natürlich wieder nicht auf so allzu großes Interesse stoßen, zuschauertechnisch. Die Kickers rechnen, glaube ich, mit knapp 2000 Leuten.
Das finde ich übrigens extrem ärgerlich, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, weil ich als, keiner der Spezies, die gerne anderen auf die Birne kloppt beim Fußball oder irgendwie in die Gefahr geraten sollte. Ich finde es ärgerlich als jemand, der sich für den Fußball interessiert und der einfach Spaß an diesem Sport hat, dass ich nicht die Möglichkeit bekomme, an einem Wochenende gleichzeitig nach Osnabrück zum Auswärtsspiel an die Bremer Brücke zu fahren und mir das Stadtderby VfB 2 gegen Kickers am Tag danach anzuschauen. Das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr ärgerlich, auch wenn ich natürlich irgendwo die Polizei und Sicherheitsaspekte verstehen kann.
Sei doch froh, dass es dir wenigstens theoretisch möglich ist, denn andere Fans anderer Clubs, die dürfen nicht mal ins Ausland fahren, wenn ihre Mannschaft da spielt, siehe Eintracht Frankfurt. Ja, also was da mittlerweile passiert, ist vollkommen irre, aber das ist eine eigene Sendung.
Ja.
Lass mal lieber bleiben. Fakt ist, Stadtderby, Dritter gegen Vierter, da geht es um richtig viel, denn das ist schon so ein bisschen richtungweisendes Spiel, wenn man bedenkt, dass Villingen und Göppingen da oben vielleicht nicht die Mannschaften sind, die bis zum Saisonende diese Pace halten können. Ihr könnt bei uns in der App lesen, ein schönes Doppelinterview von Jürgen Frey mit Mijo Tunjic und Marcel Söckler, den beiden Goalgettern der beiden Mannschaften. Und natürlich gibt's am Wochenende von dem Spiel einen Live-Ticker bei uns auf den Seiten, den ihr natürlich dann auch in der App platziert entsprechend verfolgen könnt. U19, ganz, ganz, ganz bitter, muss ich ganz ehrlich sagen, weil vor 2 Wochen haben wir beklagt, Leo Münst und Kike Sanchez, die sich schwer verletzt haben. Jetzt Jordan Meyer, Kreuzbandriss, ja, eines der Top-Talente des VfB Stuttgart, mit Fritz Walter Medaille in Silber erst ausgezeichnet worden für den U17-Jahrgang. Also wirklich großes Talent, Kreuzbandriss in Kaiserslautern. Sie haben es 3:2 gewonnen, haben Tuchfühlung nach oben. Aber das wird natürlich überlagert durch diese schwere Verletzung eines Schlüsselspielers. Ich habe mit Daniel Teufel gesprochen, dem Co-Trainer von Nico Willig, die Tage, der sagt, es wird schwer für uns, das A, personell aufzufangen und B, dadurch auch dann wirklich nochmal anzugreifen, obwohl das nur ein Punkt ist auf Mainz, aber Mainz, Bayern sind davor in der U19-Bundesliga und die lassen gar nichts liegen, ja, Woche für Woche, und wenn du da dranbleiben willst, musst du einfach dein bestes Material auch zur Verfügung haben, und das ist gerade momentan einfach nicht mehr so. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Und bei der U17 können wir nicht mal wieder über einen Sieg reden.
Yay!
Yay! Die haben gewonnen. Haben jetzt Haching am Sonntag und dann Groß-Asbach im Pokal am Mittwoch. Also zwei Spiele, die sie eigentlich auch gewinnen sollten, ob ihrer Qualität. Bin mal gespannt, ob die vielleicht doch nochmal so ein kleines, eine kleine zweite Luft bekommen auf Weihnachten hin. Denn wie gesagt, tabellarisch in der U17-Bundesliga haben sie mit dem Ausstieg, mit dem Meisterschaftskampf einfach nichts zu tun.
Haching ist auch so ein Verein, der sich langsam wieder macht, ne? Der so ein bisschen auch auf den verschiedenen Jugendebenen auch wieder den Weg nach oben findet. Ne?
Ja, auf den Jugendebenen sowieso, aber generell, also sie sind ja an die Börse gegangen, hat wahrscheinlich der Großteil mitbekommen, dementsprechend jetzt auch gutes Geld nochmal, haben sowieso seit ein paar Jahren einen Unterstützer, einen finanziellen Unterstützer im Hintergrund sitzen.
Der macht ihn Versicherungen, richtig? Ist das der?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was er noch so alles treibt. ja, also im Stadion passiert einiges, da wird gerade renoviert, da wird die Infrastruktur verbessert. In die Mannschaft wird sowieso jetzt Geld gesteckt. Da haben sie auch jetzt den ein oder anderen Spieler schon geholt, der Drittliga-Erfahrung hat.
Da siehst du mal, wäre das der SG Wattenscheid 09 passiert, Manu, dann würden da nicht die Lichter ausgehen. Warst du denn auch beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf 2?
Nee, ich muss
leider... Du hast ein Video gedreht, das letzte, das ich auf deinem Kanal gesehen habe. Hast du mit Fans gesprochen da vor Ort?
Ja, ich war leider an dem Tag verhindert, weil ich selber arbeiten musste, weil ich auch noch was kommentieren musste an dem Tag, leider Gottes. Nee, ich war kurz vor dem DFB-Pokalspiel Bochum gegen Bayern da und habe da mit Fans und auch einem Spieler gesprochen. Ja. Das war großartig. Und die Jugendarbeit von Wattenscheid ist ja angeblich gar nicht mal so schlecht.
Nein, und sie wird auch bestehen bleiben.
Ja,
also
genau.
Die ist gerettet.
Das ist wichtig. Ja. Ja. Also Hamid, Halil, Altin, Top sind ja da gekommen, Baschtürk unter anderem. Leroy Sané, auch wenn man so will, da hat ja da das Kicken angefangen,
bevor er zu Schalke ging. Thorsten Fink sagt dir bestimmt auch noch was.
Ja,
Michael Tannert sagt dir vielleicht auch noch was.
Wobei,
alles Wattenscheider,
Jungs. Ja, wobei Thorsten Fink ja so davor beim BVB
das kann war. Sein.
Ja, genau. Sein, ja. Der kam ja dann kurz bevor es dann in die Bundesliga ging, dann ging es ja richtig ab.
Ich finde, damit geht übrigens auch so ein bisschen erste Fußball-Sportschau-Erinnerung bei mir einfach flöten, weil das war einfach so, Jörg von Torra sitzt, man sieht eigentlich nur so sein Gesicht und im Hintergrund spielt SG Wattenscheid 09 gegen Homburg. Also das
siehst du auch dieses rote Gesicht von Uli Hoeneß.
Ja, übrigens damals, die Stuttgarter Kickers in die zweite Liga wieder befördert, weil sie mit einem Tor mehr drin bleiben konnten Anfang der 90er, die SG 09. Nee, ich war beim Spiel mit Freunden. Ich habe das Spiel gesehen gegen Fortuna Düsseldorf 2, solides 3-0. Und da war ja noch so ein bisschen vage, ob die es jetzt packen oder nicht, ja, weil bis Montag die Entscheidung rausgezögert wurde. Das Spiel war am Samstag, aber du hast schon gesehen, da haben also wirklich Rentner geheult und es war ganz großartig, denn die Fans haben beim Eingang vom Stadion, haben die überall so Schwarz-Weiß-Bilder aufgehängt von Legenden des Clubs, unter anderem die Altin Tops, aber auch viele, viele andere Menschen und das mit so schwarzem Gaffer überall hingeklebt. Das hatte was von so Todesanzeigen, optikmäßig, ja. Und dann hat während der zweiten Halbzeit der Regen eingesetzt. Und da waren natürlich Fernsehteams da von der ARD, von Zeigler und wie sie alle heißen. Ja, das war natürlich für die atmosphärisch ein mega Bild, wie der Regen dieses Papier so langsam aufweicht und es dann so gegen Spielende alles auf dem Boden landet. Das war großartig. Also traurig, aber auch irgendwo, also ich hatte Gänsehaut da, ohne Spaß, die kompletten 90 Minuten.
Es gab ja, oder es gibt ja eine Rivalität mit dem VfL Bochum und mir haben die Fans erzählt dann im Nachgang, dass in der Nacht vor diesem Spiel die ganze Zeit am Stadion sein mussten, weil sie die Befürchtung hatten, dass die VfL-Fans kommen und das Stadion zerstören und verwüsten. Angeblich gab es auch einen Späher des VfL, der da war. Konnte ich nicht verifizieren, haben sie mir nur erzählt. Aber das ist natürlich auch wieder so eine krasse Sache. Ne? Der eine Verein liegt am Boden und die anderen treten trotzdem nochmal drauf.
Ja. Wobei das natürlich dort, das ist ja nicht nur auf den Fußball bezogen, sondern es ist ja, also Wattenscheid war früher eigenständig und ist dann irgendwann Bochumer Stadtteil geworden und die hassen sich wie die Pest. Also da geht's wirklich, also mir hat einer erzählt, da spucken sich Nachbarn über den Gartenzaun an, ja, und so ein Zeug. Ja. Und das, der Fußball kommt noch oben drauf. Ja. Gut, das war der kleine Ausflug in den...
Ja,
in
wie sind wir jetzt eigentlich hier schon wieder?
Ich weiß es auch nicht so genau. Wenn wir zurück wollen, dann können wir aber auch nicht gleich ganz nach Stuttgart, sondern wir müssen erst nach Osnabrück an die Bremer Brücke, wa?
Ich fand das ganz große Glück mit dir im Zug nach Osnabrück.
Großartig, ich habe es mir gestern Abend auch angeschaut. Ein YouTube-Video. Also stark. Leute, wirklich, da kommt so viel Wärme, kommt plötzlich. Und das ist großartig. Wir packen das in die Shownotes auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz geiler Song, den ihr bitte alle hört, wenn ihr am Wochenende
in Dauerschleife
nach Osnabrück hochfahrt. Ja.
Da freust du dich aber drauf, Philipp, ne?
Ich habe ziemlich Bock. weil ich auch als in meinen Zeiten als Drittliga Begleiter des VfB 2 und der Kickers war ich ganz, ganz selten auswärts und so weit schon mal gleich gar nicht, weil das hätte ja keiner bezahlt. Und jetzt habe ich endlich mal die Chance, an die Bremer Brücke zu kommen. Kleines, enges Ding, völlig enthemmte Leute da oben, habe ich gehört. Ja, es ist immer richtig gute Stimmung. Enges Stadion, enges Spielfeld, 16.000 Leute. Und ich glaube auch beim Trainer und bei der Truppe glitzert es da in den Augen, wenn die da hochfahren, weil das einfach was anderes ist. Das ist nicht diese 0815 Multifunktionsarena Bums Mist Zeug,
wo Helene Fischer gestern noch gespielt hat.
Oder Augsburg oder Mainz, dieses komische Bauhaus da in Mainz, dieser Baumarkt. Das ist einfach mitten im Wohngebiet, ja, da geht's rau zu, da werden auch wir Journalisten wahrscheinlich, wenn je nach Spielstand den ein oder anderen Bierbecher abkriegen. Ich mag das, ja, und ich habe da einfach Bock drauf und freue mich sehr, nach Osnabrück reisen zu dürfen.
War jetzt sehr authentisch dargestellt, dass du Vorfreude hast. Vielen Dank für die Antwort auf die Frage. Der VfL Osnabrück hat nicht nur ein ganz besonderes Stadion zu bieten, sondern spielt auch besonderen Fußball. Und das hat sich unser Taktikexperte Jonas Bischofberger mal ein bisschen genauer angeschaut.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Der nächste Gegner des VfB, der VfL Osnabrück, gehört taktisch zu den unorthodoxen Mannschaften der zweiten Liga. Der Offensive sind sie eine relativ konstruktive Mannschaft eigentlich, die relativ viel mit Flachpässen operiert, dabei aber gleichzeitig schnell und vertikal nach vorne spielen will. Dabei nutzen sie ganz viele so Steil-Klatsch-Kombinationen. Also es kommt ein Steilpass, lässt klatschen und dann kommt der nächste Steilpass oft hinter die Abwehr. Und so versucht man sich halt vors Tor zu kombinieren. Offensiv haben sie sich aber bislang ein bisschen unter Wert verkauft, also haben viele Chancen liegen lassen. Das hängt auch damit zusammen, dass ihnen so ein bisschen der Knipser vorne fehlt. Also wenn man sich anguckt, Mannschaften wie Wien Wiesbaden hat halt Manuel Schäffler, der KSC hat Philipp Hofmann. So einen Spielertypen gibt es bei Osnabrück in der Form eben nicht. Defensiv wiederum sieht man, dass das eine gute Mannschaft ist, dass sie wenig Tore kassieren. Auch da sind sie relativ ungewöhnlich, wie sie verteidigen, spielen sehr mannorientiert, fast schon Manndeckung teilweise. Und da wird es darauf ankommen, dass man eben diese Unkompaktheiten, die dann durch die Manndeckung entstehen, dass man die ausnutzt. Am besten durch Dribblings, durch Doppelpässe und so weiter. Auch ein Spieler, der da wichtig sein könnte, ist Philipp Clement, der jetzt bislang gezeigt hat, dass er ein eleganter Spieler ist, der viel kann, der aber noch nicht so die ganz große Durchschlagskraft entwickelt hat, wie man sie von Paderborn kannte. Es könnte aber auch ein relativ unangenehmes Spiel für ihn werden, weil wenn es Osnabrück schafft, ihn in Zweikämpfe zu zwingen, dann wird es auch für ihn schwierig, weil er eher ein Spieler ist, der in den Zwischenräumen spielt. Und insofern wird das ein ganz spannendes Aufeinandertreffen.
Ja, also ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Service auch für diejenigen, die jetzt nicht jedes Spiel des VfL Osnabrück sehen. Manu, wie sieht's bei dir aus? Kannst du das so bestätigen? Hast du dich da schon ein bisschen eingeschaut, eingelesen?
Ja, also ich schaue ja auch total gerne die dritte Liga, unter anderem wegen der Spielvereinigung Unterhaching jetzt auch den Bayern Amateuren, wobei die jetzt natürlich nicht gegen den VfL gespielt haben. Was mich immer sehr beeindruckt hat beim VfL ist diese Nehmerqualität. Ne? Man liegt 0-1 hinten und kommt dann noch irgendwie zurück. Auch da habe ich mir noch mal eine Statistik rausgesucht aus der vergangenen Saison, die einfach brutal ist. Also 14 Mal ist man in Rückstand geraten und 6 Mal hat man trotzdem noch gewonnen, plus 2 Unentschieden.
Ja, und das ist sehr stark.
Ja, und deshalb, also beim VfB ist ja auch gerade so ein bisschen das Problem, den Sack nicht schnell genug zuzumachen. Ja. Und genau das wird jetzt hier gefragt sein. Also früh 2-3-0 führen, ansonsten wird das hinten raus nochmal eine richtig, richtig schwere Angelegenheit.
Ja, vor allem eben mit diesen Fans im Rücken. Also das kann richtig ein Faktor sein. Ja, 16.000 völlig enthemmte Menschen, die irgendwie auf den Bänken stehen und da ihre Mannschaft nach vorne brüllen. Das kann ein Faktor wirklich sein. Und
interessant ist auch, dass Osnabrück von allen Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte die einzige ist, die ein positives Torverhältnis hat. Also 13-12. Das spricht eigentlich auch dafür. Es sind nicht viele Tore, aber es ist dosiert und sie haben eigentlich ein besseres Torverhältnis als der Punktestand aussagen
müsste. Die müssten eigentlich mehr Punkte haben.
Ja, lange Zeit war es ja auch die beste Defensive der Liga, bis jetzt vergangenes Wochenende das Spiel gegen Jan Regensburg war, da ging es ja glaube ich 3-3 aus.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist ja auch so die Stärke von Osnabrück, zu sagen, okay, die Null muss als erstes hinten stehen und dann schauen wir halt einfach, was weiter vorne passiert. Davor gab es ja auch eine riesen Torflaute, ne? 7 Stunden in der zweiten Liga ohne eigenen Treffer. Deshalb, das wird ein Abwehrbollwerk für den VfB und ich weiß nicht, inwiefern der VfB damit zurechtkommen wird.
Da kommt es auf einen Spieler an, der hier auch noch auf unserer Liste steht, den Jonas auch gerade so erwähnt hat, nämlich Philipp Clement. Ja? Christian hat mir nach dem Spiel gegen Dresden eine WhatsApp geschrieben und gesagt, ich befürchte, wir müssen über Philipp Clement reden. Und ich dann so, ja, ich hoffe, wir tun das, denn der hat nämlich ein Riesenspiel gemacht. Und der Pavlic sah das komplett anders, richtig?
Komplett anders ist übertrieben. Also ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht und er hat seinem Spiel auch dem Spiel auch seinen Stempel aufgedrückt, wie man so schön sagt. Aber jeder, der ihn einfach kennt aus seiner Zeit in Paderborn, weiß, dass er halt einfach... Sagen wir es mal so, er hätte durchaus auch schon 4, 5 Tore auf dem Konto haben können. Das ist ja nicht das Einzige, was ich meine. Aber es ist so, ich finde, so sehr er bisher Leistung bringt und so gut er mir auch gegen Dresden gefallen hat, ich finde, da ist noch mehr drin und das braucht nochmal so einen Klick, das fehlt.
Da sind wir einer Meinung. Ich finde, nur gegen Dresden hat er kein schlechtes Spiel gemacht. Ich war auch nachhaltig irritiert, als meine Kollegen ihn mit einer 4 bewertet haben. Ich meine, das war der Spieler mit den meisten Torschussvorlagen auf dem Platz, nämlich 5, mit den meisten Torschüssen, 3, eine Torvorlage selbst gegeben. Das wurde zwar nachher als Eigentor gewertet von dem Hammerleinen, aber wenn der den Eckball auf Kempf schlägt, er. Er macht ein gutes Spiel und geht nach 70 Minuten, glaube ich, knapp runter mit ordentlicher Laufleistung, guten Ballkontakten, guter Passquote. Also ich fand das ordentlich, aber ganz klar muss man natürlich so sehen, diese Qualitäten, die er in Paderborn auf den Platz gebracht hat, die er auch wirklich Woche für Woche dann mit Vorlagen und Toren untermauert hat, genau das fehlt noch. Und ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass dieser Lattenschuss von ihm in der ersten Halbzeit von der Unterkante irgendwie reinfährt, weil dann hätte er genau dieses Erlebnis gehabt. Dann hätte er gesagt, okay, heute jetzt geht der Knoten auf, jetzt kann ich hier ein bisschen vielleicht noch mehr auf die Tube drücken. Grundsätzlich, er wurde lange, lange Zeit gehemmt durch viele kleinere Verletzungen in der Vorbereitung, vieles verpasst. Aber ich habe so das Gefühl, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir den Philipp Clement sehen, den wir aus der letzten Saison in Paderborn kennen.
Wie sieht es generell mit der Chancenverwertung beim VfB aus?
Schlecht.
hat der Kollege Gregor Preis Anfang der Woche ein großes, schönes Stück dazu geschrieben.
10,6 Schüsse pro Tor brauchen die. Ja. Oder 10,7.
Ich glaube, Aluminiumkönige sowieso irgendwie. Ja. Das kann man jetzt natürlich einfach nur auf Pech schieben. Man kann aber auch, wie der Kollege Gregor Preis sagen, das kann möglicherweise eben auch mit dem Spielstil zusammenhängen, dass du dich möglicherweise schon beim Aufbau der Chance schon so auspowerst, dass dann am Ende ein bisschen die Präzision fehlt. Seht ihr nicht so?
Nein, überhaupt nicht so.
Ganz viele Szenen, finde ich, okay, Aluminium mal rausgenommen, aber ganz viele Szenen, wo auch ein Spieler dann einfach den Torwart nur noch anschießt und da ein bisschen so die Präzision irgendwie fehlen
lässt. Nein, sehe ich überhaupt nicht so. Du musst dir den Gegner ja zurechtlegen.
Ja,
und das tun sie. Ja.
Aber was ist dann nur Pech, oder?
Genau, man kann es meistens nie an einem Faktor festmachen. Zum Beispiel, wenn ich mir Philipp Förster anschaue jetzt gegen Dresden, der hätte 3, 4 Buden machen können. Da war es zweimal, war er ein Schritt zu spät. Einmal wurde er gut weggeblockt, ist deswegen nur noch mit der Fußspitze rangekommen. Und einmal war es tatsächlich persönliches Versagen, also die Torschlusspanik, weil da war er eigentlich sauber, hat eine gute Schussposition gehabt, schießt dann halt einen Torwart an. Insofern bin ich da tatsächlich bei Tim Walter, der sagt, mir ist wichtig, wir erspielen uns dieses Gros an Chancen und irgendwann geht halt einfach dieser Knoten auf. Ja? Das erwarte ich tatsächlich, denn solange, wenn das wegfällt, dann mache ich mir Sorgen. Ja, dann mache ich mir wirklich Sorgen. Wenn sie nicht mehr in der Lage sind, wirklich zu so vielen Torraumszenen zu kommen. Aber an das Verwerten an sich, also wenn du so Sachen anschaust wie Expected Goals, weil die XG-Rate vom VfB ist überragend. Ja, aber andersrum natürlich auch die Quote, die sie brauchen. Wenn ich überlege, dass Bielefeld halt nur 6,2, 6,4 Schüsse braucht für einen Treffer, dann ist das einfach ein Riesenunterschied und der macht halt dann irgendwo was aus. Ja, aber grundsätzlich bleibe ich dabei, der VfB ist in der Lage, sich viele Chancen zu erspielen und irgendwann wird das passieren, dass die Verwertung, die Effizienz wächst einfach.
Was ich elementar finde, zumindest in den letzten Wochen ist es klar geworden, ist, dass der Spielfilm so einer Begegnung beim VfB ganz wichtig ist. Also wenn es ihnen gelingt, ein frühes Tor zu schießen, wie im Pokal in Hamburg oder jetzt auch gegen Dresden, wenn du sozusagen aus einer Führung heraus mit einem 1-0 so spielen kannst. Übrigens, Klammer auf, was ich ganz stark fand, waren die offensiven Wechsel von Tim Walter in der Schlussphase gegen Dresden, Klammer zu. Aber wenn dir das sozusagen reinläuft, das Ergebnis, und du kannst dann noch weiter Druck aufbauen, die Gegner noch mehr einschnüren, machst dann vielleicht irgendwann das zweite, dann sieht's sehr, sehr gut aus. Problematisch ist es so ein bisschen, ist aber auch nur so ein Gefühl, siehe Wien-Wiesbaden, wenn du halt hinten liegst, gefordert bist, treffen musst und dann auch noch Pech dazu kommt oder halt Unvermögen, wie auch immer.
Manu, du hast einen Zettel dabei. Sind da noch interessante Zahlen drauf, die du uns da reichen möchtest?
Ja, nur die, die auch bei euch im Artikel tatsächlich standen. Ja. Also die habe ich mal mitgenommen. 17,8 Torschüsse, was waren es pro Spiel? Das ist ja der absolute Topwert in der Liga. Genau deshalb habe ich es auch am Ende angesprochen. Und um jetzt den Bogen zurück zu Osnabrück zu spannen, das ist ja genau das Problem, denn du hast eine gute Defensive bei Osnabrück, die natürlich so wenige Torschüsse wie möglich zulassen wollen. Und auf der anderen Seite hast du den VfB, der eigentlich aus den Chancen zu wenige Tore macht. Heißt, jetzt muss eigentlich mal dieser Knoten platzen. Jetzt muss eigentlich mal aus der ersten Chance dieser Treffer gelingen. Ansonsten wird es nämlich verdammt schwer.
Das ist vollkommen richtig, sonst siehst du da ein zähes 0-0. Und am Ende feiert nämlich nur einer und das sind die Lilanen von der Bremer Brücke.
Bei den Lilanen, das spielt übrigens das spielt mit Marcos Alvarez noch ein ganz, ganz interessanter Spieler, der nämlich eine Zeit lang bei den Stuttgarter Kickers aktiv war und da so ein bisschen den Ruf weg hatte, so als Stümper, Chancentod. Und jetzt hat er in dieser Saison schon 5-mal getroffen für den VfL Osnabrück. Ganz, ganz spannend, wie der sich die Entwicklung gemacht hat. War er nicht auch irgendwo in Regensburg oder sowas? Weiß ich gar nicht mehr.
Ich meine sogar, er ist ein ehemaliger Bayern-Jugendspieler. Der war mal bei Bayern in der Jugend. Der kommt aus der Ecke Frankfurt. War dann aber bei Bayern in der Jugend, hat es da nicht gepackt und ging dann über Umwege bei Kickers gelandet. Und hat jetzt so sein spätes Glück so ein bisschen gefunden da oben. Markus ist ein Riesentyp. Ich habe ihm geschrieben die Tage, weil ich dachte, vielleicht hat er die Nummer noch von damals von Kickers Zeiten, aber es gab keinen doppelten Haken in WhatsApp. Deswegen hat er sie wahrscheinlich nicht bekommen, respektive die Nummer ist nicht mehr existent. Ich hätte gerne noch mit ihm gesprochen vor dem Spiel, aber das ist natürlich ein Spieler, der ist so ein bisschen der Go-To-Guy. Ja, also wenn die, und vor allem ist er halt, und das kann er wirklich sehr gut, das sollte der VfB tun, nicht aufpassen, die entsprechende Situation zuzulassen. Er ist ein sehr, sehr guter Freistoßschütze. Und kann so diese Range 16 bis 25 Meter.
Das hört sich schon nach so einem ausgerechneten Moment an. Ich will es ja nicht beschreien, aber.
Ja.
Jetzt,
wenn, dann war es ja eh ich.
Also, ja. Jetzt muss ich mich doch mal aus dem Fenster lehnen. Ich bin mir nicht sicher, ob er vielleicht nicht verletzt ist oder vielleicht eine Sperre hat. Aber sollte er dabei sein bei Osnabrück, achtet mal auf Ulrich Taffertshofer. Den habe ich in Unterhaching kennengelernt. Das ist so ein richtiges Tier, ne? Also nicht wirklich ein bulliger Typ, aber wirklich durchtrainiert, zentraler Mittelfeldspieler, der jeden weghaut, wenn es sein muss.
Sagt schon der Name, kommt so ein bisschen so bullig und Taffertshofer. Das hört sich schon so an. Ja, machen wir. Und wir hoffen, er spielt keine Rolle. Wenn nicht, Manu, dann telefonieren wir da.
Können wir gerne.
Naja.
Wird auf jeden Fall ein super Spiel und ich glaube auch für die Fans, die es geschafft haben, eine Karte zu bekommen für dieses Spiel, auch ein besonderer Samstag.
So sieht's aus. Wir kommen, Manu, zu einer Kategorie, von der wir vorher nichts erzählt haben.
Ah, nein.
Doch.
Ich bin noch bei sowas ganz schlecht.
Ist überhaupt gar nicht, das ist gar nicht schwer. Wir tun immer so, als wäre es ein Riesending, aber nachher ist es gar nicht. Wir kommen nämlich zu unserem, das Podcast Tiki-Taka, Manu.
Okay.
Als Tiki-Taka, entweder oder. Du kriegst jetzt von mir eine Entweder-Oder-Frage gestellt und musst sie beantworten. Eine fällt natürlich schon raus, weil wir im Sendungsverlauf, ich wollte natürlich fragen, Fußball in München, blau oder rot, aber ich glaube, die Entscheidung ist, hast du mir schon von vornherein
abgelassen. Wobei, gibt's eigentlich gar nicht so klar. Also man muss dazu wissen, mein Vater war großer Löwen-Fan und er hat mich zu einem Derby mitgenommen. Das war 1999, noch im guten alten Olympiastadion. Da war es jetzt auch noch nicht so schwer, ein Ticket zu kommen. Und da hat 60 1-0 gewonnen und er hat sich natürlich gefreut und hat die Bayern niedergemacht und wir saßen da eh so in einem 60er-Eck auf der Haupttribüne und ich fand das so unfair und ich als Kleiner, was war ich da, 5 Jahre alt, so als kleiner Stempel, dachte mir, oh, ist das unfair, hab angefangen zu weinen und wurde in diesem Moment Bayern-Fan, also ja, um die Frage zu beantworten, ja klar rot.
Hast du schon eine schöne Geschichte,
ja. Ist doch gut, ne? Ja, typischer Erfolgsfan.
Naja.
Du pfeifst doch bestimmt auch im Stadion.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Fußball. Selber kicken oder auf der Couch schauen?
Ich würde gerne mehr selber kicken, aber habe keine Zeit dafür. Also eher auf der Couch.
Keine Zeit.
Ja, die YouTuber heutzutage,
natürlich,
die haben halt 60 bis 70 Stunden Wochen.
So sieht's aus, sie sind ständig.
Das ist leider nicht gelogen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, du musst ja nicht nur das produzieren. Und das die Post-Production ist ja ganz viel Community-Pflege und so weiter. Und das.
Nee, aber ab und zu stehe ich noch im Tor bei einer Freizeitmannschaft, aber mehr auch nicht. Ich heiße ja nicht umsonst Manuel.
Ja, ne? Ja klar. Hast du auch einen Reklamierarm?
Hast du noch einen Reklamierarm? Sieht leider keiner.
Gut.
Nächste Kategorie.
Das Beste an Stuttgart ist, Die A8 nach München oder die Kehrwoch?
Vorsicht jetzt.
Oh, das dürfte ich eigentlich so nicht sagen. Also die A8 macht mich fertig. Ne? Also ich versuche ja so selten es geht über Stuttgart auf der Autobahn zu fahren. Und ich sage auch immer ganz ehrlich, also wenn ich zum Beispiel, ich bin jetzt zweimal nach Freiburg gefahren, ganz ehrlich, wenn es Stuttgart morgen nicht mehr geben würde oder die A8, dann wäre ich glücklicher. Ne?
So. Das können wir so als Bildposting über unsere sozialen Kanäle verbreiten. Das kommt bestimmt gut an.
Nein, nein, Spaß. Nein, also Spaß beiseite. Natürlich, also ich als alter Fan von Volksfesten bin natürlich auf der Seite.
Kannst du dich noch erinnern, von wem der Spruch stammt?
Nee.
Das Beste an Stuttgart ist die A8 nach München. Es war Thomas Strunz, nachdem er von Bayern zum VfB gewechselt ist und die Stadt so scheiße gefunden hat. Ja. So, Leibspeis. Haxen mit Knödel oder Weißwurst mit Brezen?
Haxen mit Knödel.
Ja?
Ja, doch. Also ich bin ein Riesenfan und da kommt dann auch so ein bisschen die Familie durch, beziehungsweise die Familie meiner Freundin, die aus dem Frankenland kommen, ne, aus Erlangen. Und ich liebe Schäufele.
Schäufele ist mega. Schäufele ist mega. Schäufele ist sehr,
Wahnsinn,
sehr stark.
Ja.
Gibt's bei uns, es gibt auch hier ein Schäufele, ein badisches Schäufele. Das ist ein ganz anderer, es ist, glaube ich, das gleiche Stück Fleisch, aber es ist andere, es ist eher sowas in die Richtung Kassler geht das.
Ja, genau. Das hatte ich in Freiburg. Das hat mich leicht irritiert.
Ja,
aber es war lecker.
Ja, das ist lecker. Ja, aber es ist eine völlig andere Zubereitungsart. Ja. So, Glückwunsch.
Das war die letzte Kategorie und ich habe Hunger.
Ja.
Aber das ist
voll gehen wir jetzt noch essen.
Ja, mal gucken. An euch da draußen, ihr könnt euch wie immer über WhatsApp beteiligen. Jetzt habe ich diesen Part so klein gemacht, dass ich die Nummer nicht ablesen kann. Christian, kannst du mir bitte helfen?
0160 989 35 788.
Sehr gut. Zur Sicherheit posten wir die Nummer auch nochmal in den sozialen Netzwerken, damit ihr auch da nochmal quasi nachschlagen könnt, falls ihr euch das jetzt nicht auf die Schnelle notiert habt. Ansonsten gilt wie immer Facebook, Twitter, Instagram, lasst uns wissen, was ihr denkt, was wir so machen, wie ihr das findet und vielleicht auch mit ein paar Anregungen für Themen sonst was. Wir sind immer sehr gerne bereit und offen, euch da zuzuhören und mit euch zu diskutieren. Und die Fangfrage, die ihr vielleicht vermisst, die gibt's diese Woche nicht. Dafür gibt's nächste Woche in der App ein Gewinnspiel zum Derby, zum ausverkauften Derby übrigens, soweit ich weiß. Wir haben noch zwei VIP-Karten abgestaubt und die könnt ihr gewinnen nächste Woche in der App. Ich glaube, ab Montag läuft das Gewinnspiel. Diesmal machen wir es nicht über den Podcast, sondern wir machen es tatsächlich nur über die App. Da könnt ihr dort zwei VIP-Karten plus Parkschein plus Bändchen und Drinks und Essen for free beim Derby
schon wieder essen
gewinnen.
Das ist doch super. Manu,
ja,
wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht, uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehr schön.
Toll.
Und vor allem auch, wie gesagt, ich kann es nur betonen, der Blick von außen so ein bisschen, ich finde das spannend, wie man so aus der Ferne ein bisschen den VfB so sieht.
Ja, ich hoffe, dass es einen Mehrwert hatte und ich nur nicht irgendeinen 0815 Blödsinn erzählt habe.
Nee, also jeder, der mit so einem Statistikzettel reinkommt wie du, der hat schon mal gewonnen bei uns. Ja. Das ist klar.
Genau, für Blödsinn sind normalerweise wir zuständig hier drin, insofern.
So, dann
vielen Dank, Manu.
Dann geht's für mich zurück auf die 8. Richtung München.
Richtig. Und wir packen euch natürlich noch in unsere entsprechende Kommunikation rum in dem Podcast. Erstmal das Lied, das ihr bitte alle hört, wenn ihr nach Osnabrück fahrt. Wir packen euch Manus Kanäle damit dazu, wo ihr ihn verfolgen könnt, wo ihr mal schauen könnt, was er so anstellt. Und wir freuen uns natürlich wie immer über entsprechende Abrufzahlen und Bewertungen in den Portalen, wo ihr oder in den Catchern, wo ihr unseren Podcast hören könnt. Ich würde sagen, herzlichen Dank und bis nächste Woche, wa?
Auf Wiederhören.
Ciao.
Podcast, der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.